Herzlich willkommen zu Vielfalter Magazin gegen Monokultur hier im Gruppenradio von Radio Dreieckland.
Radio Dreieckland auf 102,3 MHz sowie weltweit im Livestream auf www.rdl.de.
Vielfalter Magazin gegen Monokultur.
http://vielfalter.podspot.de. Hallo, ich begrüße euch zu Vielfalter Magazin gegen Monokultur und für Inklusion, die Ausgabe vom 26. Oktober 2017. Und wir hören heute Ausschnitte aus dem Interview, das ich am 2. Oktober hier live geführt habe. Am 2. Oktober, der erste Montag des Monats, wäre eigentlich Wiederholungstermin gewesen, doch da ich zurzeit donnerstags verhindert bin und diese Sendung für donnerstags immer nur vorproduzieren kann, habe ich hin und wieder die Möglichkeit, den eigentlichen Wiederholungstermin am Montagabend, 20 Uhr, der erste Montag im Monat, für eine Live-Sendung zu nutzen. Genau. Vielfalter Magazin gegen Monokultur und für Inklusion könnt ihr hören, jeweils am 4. und am letzten Donnerstag des Monats von 16 bis 17 Uhr hier im Gruppenradio von Radio Dreieckland sowie in der Wiederholung am 1. Montag des Monats um 20 Uhr. Am Mikrofon und verantwortlich für diese Sendung ist Mirko Adlerstedt-Brahms. Ihr könnt mich erreichen über vielfalter@rdl.de und ich würde mich freuen, wenn es auch früher oder später wieder eine Redaktionsgruppe gibt, die diese Sendung gestaltet. Wie gesagt, meldet euch bei vielfalter@rdl.de oder schreibt an Vielfalter CO Radio Dreieckland Adlerstraße 12 79098 Freiburg. Nochmal zum Mitschreiben, Kontakt per Mail über vielfalter@rdl.de, Kontakt per Post, Vielfalter im Gruppenradio, Radio Dreieckland, Adlerstraße 12, 79098, Freiburg. Bevor wir jetzt anfangen mit dem Interview mit Martin Zinkler, das am 2. Oktober aufgenommen wurde, 2. Oktober, der andernorts auch als Tag der Psychiatrietoten begangen wird. Bevor wir also mit dem Interview anfangen, hier ein Stück von Herbol Remedy, die ich kürzlich mal wieder live sehen konnte, eine Gruppe hier aus dem Raum Freiburg, mit ihrem Stück Annette Aurelie von dem Album Bad Folks. Herbol Remedy sind Malte am Banjo und der Gitarre, Simon am Kontrabass, Laura mit Violine und Gesang und Johannes an der Gitarre und Gesang. Wir hören das Stück Annette Aurelie, das Stück Nummer 4 vom Album Bad Folks.
Und deine Lippen, deine roten Lippen, ich will sie küssen noch einmal. Thank you. sentimental. Und deine Lippen, deine roten Lippen, ich will sie küssen noch einmal.
Herbal Remedy waren das mit Annette Aurelie. Und hier bei Vielfalter Magazin gegen Monokultur und für Inklusion hören wir jetzt Ausschnitte aus dem Gespräch mit Martin Zinkler, das ich am Montag, den 2. Oktober abends live hier im Radio geführt habe. Die Sendung vom 2. Oktober könnt ihr übrigens in voller Länge hören auf vielfalter.podspot.de. Nochmal http://vielfalter.podspot.de. Am Telefon bin ich verbunden mit Martin Zinkler. Sie sind Klinikchef in Heidenheim, haben dort zwei psychiatrische Stationen unter sich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Es sind drei und eine Tagesklinik und eine Ambulanz.
Wie viele Patienten gibt es dort?
Wir haben 80 stationäre Betten, 14 Tagesklinikplätze und behandeln so ungefähr 400 Patienten jedes Quartal in der Ambulanz.
Und Sie haben auch die Pflichtversorgung inne. Also das heißt, wenn jemand zwangsweise in die Psychiatrie gebracht wird, dann kommt er zu Ihnen.
Dann kommt er zu uns. Was wir nicht haben, ist eine forensische Psychiatrie.
Sie haben sich einen Namen gemacht vor einigen Jahren, nämlich 2012, hatten Sie einen Brief geschrieben an die damalige Justizministerin. Und Sie sprechen sich gegen Zwang und Gewalt in der Psychiatrie aus. Und Sie haben es auch geschafft, in den letzten 5 Jahren so gut wie gar nichts zwangs zu behandeln.
So ist es, ja. Ganz haben wir es nicht geschafft, aber wir hatten ja jetzt seit 2011, seit das Bundesverfassungsgericht die Zwangsbehandlung in Baden-Württemberg für verfassungswidrig erklärt hat. Dann hat es ein bisschen gedauert, bis das neue Gesetz kam, 2013 dann. Aber seit diesem Beschluss vom Verfassungsgericht in 2011 haben wir gerade bei 2 Patienten eine Zwangsbehandlung beantragt und die ist dann genehmigt worden und ist dann auch durchgeführt worden. Also leider haben wir es nicht ganz geschafft ohne.
Die Kritiker sagen ja, auch bei Ihnen wird zwangsbehandelt, auch bei Ihnen wird fixiert. Können Sie mal kurz beschreiben, was in diesen beiden Fällen dazu geführt hat?
Ja, das kann man schildern. Im einen Fall dreht es sich um einen Mann, der eine schwere körperliche Erkrankung hatte und der wäre gestorben, wenn wir da nicht eingegriffen hätten. Das war aber so, dass das nicht so akut ging, sondern eher allmählich immer gefährlicher für ihn wurde. Also er hatte 2 Erkrankungen. Das eine war eine körperliche Erkrankung, das andere war eine psychische Erkrankung. Und dann haben wir einen Antrag gestellt beim Amtsgericht, kam dann zu einer Begutachtung und auch zu einer zweiten Begutachtung. Das muss ja so sein, dass dann noch jemand draufschaut. Und dann wurde die körperliche Erkrankung, nicht aber die psychische Erkrankung, wurde die körperliche Erkrankung dann gegen den Willen dieses Mannes behandelt. Der zweite jetzt war dieses Jahr die zweite Zwangsbehandlung, die wir hatten. Da ging es um eine Patientin, die wir schon 1,5 Jahre, also stationär hier hatten und alles versucht haben, was wir können und haben uns eine Zweitmeinung geholt, haben natürlich mit den Angehörigen gesprochen, gab einen rechtlichen Betreuer und haben dann auch sogar noch ein klinisches Ethikkomitee einberufen. Und alle haben dann gesagt, ihr könnt das so nicht lassen. Und was wir befürchtet haben, ist, dass die Patientin dann für den Rest des Lebens schwer pflegebedürftig ist. Und es war aus der Vergangenheit bekannt, dass eine neuroleptische Zwangsbehandlung da wirken würde. Die Patientin hatte damit auch schon Erfahrung. Mhm. Und dann wurde das eben beantragt, vom Gericht genehmigt und auch durchgeführt.
Aber 2 Zwangsbehandlungen in 5 Jahren, das in der ganzen Klinik, das ist weniger als bei manchen Stationen an einem Tag.
Ja, an einem Tag weiß ich nicht genau, aber jedenfalls, es ist schon ziemlich wenig, weil es gibt ja inzwischen auch ein paar Zahlen dazu und das ist so, dass es etwa zwischen einem 0,5% und 1% der in der Psychiatrie Behandelten trifft, eine medikamentöse Zwangsbehandlung.
Das sind die Zwangsbehandlungen, die wirklich dann auch per Gericht beantragt werden. Richtig, wenn ich als Patient da sitze und mir die Wahl gegeben wird, entweder wir behandeln sie mit Zwang und gegen den Willen, oder aber sie nehmen das freiwillig, dann werde ich auch genötigt. Das steht in der Statistik aber nicht zu Buche.
Ja, ist aber auch genehmigungspflichtig. Ob sich alle daran halten, weiß ich nicht, aber das ist ja, das wäre genehmigungspflichtig, weil es ja Nötigung ist.
Aber wie schaffen Sie das mit so wenig Zwang und warum schaffen das die anderen nicht?
Ich kann über das sagen, was wir machen. Ich kann ja weniger darüber sprechen, was andere Kliniken machen. Wir sind aber nicht die einzigen. Also es gibt auch, inzwischen weiß ich also noch von 2 weiteren Kliniken in Deutschland, die im gleichen Zeitraum auch ohne medikamentöse Zwangsbehandlungen ausgekommen sind. Die sagen das noch nicht so laut, wie wir das sagen in Heidenheim, weil die halt auch sagen, naja, wir wissen ja nicht, wer morgen durch die Tür kommt, am Ende brauchen wir es doch mal. Was wir machen ist, was auch in den beiden Fällen war, wo es dann am Ende doch dazu kam, dass wir uns sehr, sehr lange Zeit gelassen haben. Also wir warten da nicht 4 Wochen, wir warten nicht 6 Wochen, wir warten nicht 6 Monate, sondern wir warten wirklich viele Monate, wenn der Gesundheitszustand des Patienten oder der Patientin das erlaubt. Und wir arbeiten mit allen psychologischen Therapien, die es gibt, verbal und nonverbal, und es hat schon auch was mit der Haltung zu tun, weil wir psychische Erkrankungen zunächst mal nicht als Gehirnerkrankungen oder biologische Erkrankungen definieren, sondern das sind für uns zunächst mal Störungen, die sich im sozialen Miteinander abspielen.
Störungen im sozialen Miteinander, die dann auch auf sozialem Wege, nämlich über Gespräche, über Interaktion auch oftmals in den Griff bekommen werden.
Genau, das geht auch bei den meisten psychischen Erkrankungen und dann kommt man auch mit sehr wenig Medikamenten aus. Also wir haben das ja auch erfasst, dass wir heute nur noch, also 1/3 weniger Neuroleptika geben als noch vor 8 Jahren. Obwohl wir die gleiche Anzahl von Patienten haben, obwohl wir die gleichen Diagnosen behandeln und also obwohl sich jetzt an den Erkrankungen so nichts geändert hat. Wir finden nicht, dass wir damit irgendwie schlechtere Ergebnisse hätten, ganz im Gegenteil.
Es heißt ja, dass 1/3 der Leute eventuell gar keine Medikamente braucht, um wieder klarzukommen, was bei einem weiteren Drittel eigentlich gar nicht viel nutzen.
Richtig.
Also nur bei einem Drittel sinnvoll ist. Man weiß nur nicht, welches Drittel das ist. Und bisher hat die Psychiatrie meistens das Zeugs wahllos verballert.
Naja, es ist ja legitim, zur Akutbehandlung Psychopharmaka einzusetzen, zumindest solange die Patienten damit einverstanden sind. Also da wirken die auch ganz gut. Aber mehr Belege für die Wirksamkeit gibt es ja nicht. Vor allem der Langzeitverlauf von psychischen Erkrankungen wird ja durch Psychopharmaka, weder Neuroleptika noch Antidepressiva nicht besser. Einzige Ausnahme ist vielleicht Lithium.
Lithium ist ein Mineral, ein giftiges Mineral. Was macht das?
Naja, Lithium war ein Zufallsfund, dass es tatsächlich Rückfälle bei manisch-depressiven Erkrankungen über viele Jahre verhindern kann. Und da muss man ein paar Vorsichtsmaßnahmen walten lassen, muss man regelmäßig Blut abnehmen. Die Patienten müssen gut informiert sein, geht natürlich auch nur mit informierter Zustimmung. Aber dann ist es über viele Jahre auch gleichbleibend wirksam. Also das ist eine Besonderheit. Im Gegensatz zu Neuroleptika und zu Antidepressiva, von denen eben gar nicht bewiesen ist, dass sie den Patienten auf lange Zeit gut tun.
Bei den Neuroleptika weiß ich, dass sie den Patienten auf lange Zeit schaden. Also Volkmar Aderholt hat Studien bekannt gemacht über die Mortalität. Also die Leute sterben im Schnitt 20 Jahre früher oder 20 bis 30 Jahre früher. Und ich weiß auch, dass je länger man das Zeugs nimmt, desto gravierender sind die Veränderungen im Hirn und man wird eher noch schneller verrückt, als dass es einem dauerhaft hilft.
Das müsste man jetzt den Volkmar Aderholt nochmal fragen, ob er sich da jetzt ganz richtig zitiert fühlt. Meine Lesart dessen ist, dass Leute mit psychischen Erkrankungen eine sehr viel kürzere Lebenserwartung haben. Und dass die Medikamente sicher dazu beitragen, dass die Lebenserwartung so viel kürzer ist, also die Neuroleptika. Aber das ist nicht der einzige Grund, weshalb die Lebenserwartung 10, 20 oder mehr Jahre kürzer ist.
Ja, ein weiterer Grund ist, dass bei psychiatrischen Patienten körperliche Erkrankungen nicht ernst genommen werden oftmals. Sie viel später Richtig. Diagnostiziert werden und an Sachen sterben, die zum Teil gar nicht behandelt werden. Und also es gibt noch viel mehr Sachen, also Lebenswandel, Rauchen und.
Ja. Na, und da, wenn ich, verzeihen Sie, wenn ich kurz unterbreche, und da finde ich, ist so das Thema Zwang so bedeutend, weil wenn psychisch Kranke immer fürchten müssen, dass sie gegen ihren Willen festgehalten werden, behandelt werden, festgebunden werden, dann wenden sie sich vom Hilfssystem ab. Und dann ist es ja kein Wunder, dass sie auch für andere, für körperliche Erkrankungen keine gute Behandlung bekommen. Weil sie ja dadurch, dass sie diese schlechten Erfahrungen machen mit der Psychiatrie, überhaupt, die verlieren das Vertrauen ins Hilfssystem und haben damit einen schlechteren Zugang zum Hilfssystem und mit den entsprechenden Folgen. Und das ist auch, man kann ja viele Gründe anführen, wieso eine gewaltfreie Psychiatrie besser funktioniert als eine, in der der Psychiatrie sehr viel Macht eingeräumt wird. Aber das ist einer. Mhm. Und da geht es um Leben.
1, 2, 3, 4. Ich fühle mich manchmal verloren und allein. Will viel lieber ein tausend anderen Orten sein, hier zu leben gleich deinem Wartesaal. Ein bisschen Wut, ein bisschen Hass, ein bisschen Angst und Qual. Nimm mich mit nach Haus. Schmink mich ab, zieh meine schmutzigen Kleider aus. Wir fürchten und wir weinen doch nicht allein. Komm, lass uns verdammt ehrlich zueinander sein. Halt mich fester, Liebling, hier ist es so kalt. Ich vergrab meine Angst ganz tief im Tannenwald. Lass uns tanzen, schenk das Glas noch einmal ein. Und lass uns verdammt ehrlich zueinander sein. Nimm mich mit nach Haus. Schmink mich ab, zieh meine schmutzigen Kleider aus. Wir fürchten und wir weinen doch nicht allein. Komm, lass uns verdammt ehrlich zueinander sein. Nimm mich mit nach Haus. Schmink mich ab, zieh meine schmutzigen Kleider aus. Wir fürchten und wir weinen doch nicht allein.
Komm, lass uns verdammt ehrlich zueinander sein. Nimm mich mit nach Haus. Schmink mich ab, zieh meine schmutzigen Kleider aus.
Das waren Früchte des Zorns vom Album Zwischen Leben und Überleben, das Stück Nimm mich mit. Und wir hören immer noch Vielfalter Magazin gegen Monokultur und für Inklusion, eine Sendung im Gruppenradio von Radio Dreieckland. Und wir hören ein Telefonat mit Martin Zinkler, aufgenommen am 2. Oktober 2017, beziehungsweise wir hören Ausschnitte aus diesem Telefonat.
Ich frage mich seit einigen Jahren, ob das, was wir da machen, mehr nützt oder Schaden anrichtet. Es ist ja bekannt, dass Patienten, die in der Psychiatrie Zwang und Gewalt erfahren, dass die damit traumatisiert werden. Und viele von denen, die das erfahren, waren vorher schon traumatisiert. Und die dann noch schon viel empfindlicher sind, wenn sie in die Psychiatrie kommen. Und dass es der Psychiatrie dort nicht gelingt, gerade bei den Menschen, die am empfindlichsten sind, das zu verhindern, das muss man ihr auch vorwerfen. Und das muss man sich als Psychiater auch sagen lassen und muss man sich fragen lassen, wieso man nicht schon, seit man das verstanden hat, was anders macht.
In einem Faltblatt, das veröffentlicht wurde, heißt es Psychiatry, Fake Science, Real Harm oder Psychiatrie, fiktive Wissenschaft, tatsächlicher Schaden. Hm. Deutsche Psychiatrie damals mordend, immer folternd. Das sind doch harte Geschütze, die hier aufgefahren werden.
Naja, also ich bin ja gar nicht unglücklich darüber, wenn die Psychiatrie politisch diskutiert wird. Ich finde, dass das dringend erforderlich ist. Psychiatrie ist was Gesellschaftliches. Also Psychiatrie ist mindestens so sehr gesellschaftlich wie medizinisch, vielleicht sogar viel mehr gesellschaftlich als medizinisch. Und weil es ein gesellschaftliches Handlungsfeld ist, muss es auch politisch diskutiert werden. Und zur politischen Diskussion gehören auch Vorwürfe, gehört auch Polemik. Und ich finde, die Psychiatrie muss das aushalten und sollte nicht die Leute züchtigen, die die Vorwürfe machen, sondern sollte sich das genau anschauen, worum es da eigentlich geht. Und wir sind wahrscheinlich beide alt genug, dass wir noch wissen, dass in den 90er Jahren die Dekade des Gehirns ausgerufen wurde und da behauptet wurde, in 10 Jahren wären alle psychischen Erkrankungen so ausreichend erforscht, dass man die alle gut behandeln kann. Das war ja völliger Irrwitz. Und nichts davon hat sich bewahrheitet. Es gibt überhaupt keine Fortschritte im Gebiet der biologischen Psychiatrie. Und so, dass große Pharmafirmen inzwischen gar nicht mehr in der Psychiatrie forschen, weil sie nicht weiterkommen. Das ist auch kein Wunder, dass sie nicht weiterkommen, weil das Problem biologisch überhaupt nicht ausreichend, nicht mal teilweise zu erfassen ist.
Vielleicht muss man sich von diesem Biologismus auch mal verabschieden. Mhm. Also wenn wir einfach die erfolgreichen Modelle, die sind eigentlich eher soziale Modelle.
Richtig. Es gibt ja ist ja dieses Jahr rausgekommen vom UN-Sonderberichterstatter über das Recht auf Gesundheit. Und er hat gesagt, sehr pointiert, aber finde ich völlig zutreffend. Er ist übrigens selbst Psychiater. Er hat gesagt, die Psychiatrie sollte sich mehr um soziale Ungleichheit als um chemische Ungleichheiten kümmern. Ja, Und ist natürlich die Anspielung darauf, dass in der Psychiatrie Land auf, Land ab psychisch Kranken immer wieder erklärt wird, sie hätten da irgendeine Art von Imbalance, irgendeine Art von Missverhältnis bei den Rezeptoren in ihren Gehirnen.
Dieses chemische Ungleichgewicht der Botenstoffe, ob das jetzt Serotonin oder Dopamin sein soll, ist ja auch oftmals widerlegt. Also an diesem Vorwurf Fake Science ist doch einiges dran.
Da ist einiges dran, weil da ist ja was Unzutreffendes gemacht worden. Natürlich ist es so, dass Psychopharmaka an diesen Rezeptoren wirken, also an Serotonin- und Dopaminrezeptoren. Aber der Rückschluss, dass deswegen, weil die dort ansetzen in der Wirksamkeit, dass diese Rezeptoren-Ungleichgewichte dann das Wesen oder das neurobiologische Korrelat oder gar die Ursache der psychischen Erkrankungen war, ist völlig unzulässig.
Die Industrie freut sich ja nicht unbedingt, wenn eine Klinik nur noch ein Drittel der Medikamente verwendet.
Nein, die haben uns dann auch, ich war ganz froh, dass die uns dann im Stich gelassen haben. Also im Stich gelassen haben sie uns nicht gelassen, die liefern uns weiter Psychopharmaka. Aber wir haben dann keine Besucher mehr von Vertretern bekommen.
Wie kam das zustande?
Zunächst mal habe ich gesagt, die Vertreter, also als ich da angefangen habe 2009, kamen jede Woche diese Vertreter, die sind auf die Stationen gegangen, ohne dass sie eingeladen waren. Die haben die Stationsärzte angesprochen und von der Arbeit abgehalten. Und dann habe ich den Vertretern alle gesagt, die dürfen nicht mehr auf die Stationen gehen, sondern die dürfen nur noch mit den Fachärzten sprechen und das nur mit Terminvereinbarung. Also so einfach kommen und schauen, wer da ist und die Leute im Flur aufhalten und irgendwelche Geschenke in die Hand drücken, das habe ich verboten. Und dann kamen die auch dann über Terminvereinbarung, aber immer seltener, und dann ging der Verbrauch an Neuroleptika auch zurück und dann kamen sie gar nicht mehr. Und das ist jetzt seit einigen Jahren. Mhm. Also ich habe seit bestimmt 4 Jahren habe ich keinen Vertreter mehr von der pharmazeutischen Industrie in meiner Klinik gesehen.
Woanders machen die aber reichlich Geschenke.
Wie viel da noch läuft, ich meine, da gibt es ja auch inzwischen Vorschriften, an denen sich auch die Pharmafirmen halten müssen, das weiß ich nicht.
Unmengen an Geld investiert die Pharmaindustrie oder investieren Unternehmen der Pharmaindustrie in die DGPPN und ihre Kongresse. Die DGPPN ist die Psychiatervereinigung hier in Deutschland, heißt wohl Deutsche Gesellschaft für Psychotherapie, Psychiatrie und Nervenheilkunde. Und diese DGPPN hat auch 2017, Mitte Oktober, also vom 8. bis zum 12. Oktober, den Weltpsychiatrie-Kongress beherbergt. Ja, auf der DGPPN gibt es dann auch einen großen Ausstellungsstand. Also auf dem DGPPN-Kongress gibt es große Ausstellungsstände der verschiedenen Firmen. Es gibt Geschenke an die Kongressbesucher und es werden jede Menge Produkte auch in gekauften Symposien platziert und.
Auch die letzten Jahre war das eigentlich nicht in Ordnung, was gelaufen ist. Also beim letzten Kongress, weiß ich noch, da gab es dann einen kostenlosen Imbiss, also für die Kongressteilnehmer, schon von der DGPPN bezahlt. Aber um zu diesem Imbiss zu kommen, musste man an allen Standflächen vorbeigehen. Anders war das gar nicht zu erreichen. Jedenfalls war es so ausgeschildert. Und da sieht man schon, wie das so Hand in Hand geht. Und ich habe dann bei der Mitgliederversammlung dann vorgeschlagen, dass wenigstens die Fachzeitschrift, der Nervenarzt, also so heißt diese Fachzeitschrift der DGPPN, ich habe dann vorgeschlagen, dass wenigstens die Fachzeitschrift werbungsfrei wird. Und das ist dann vom Vorstand der DGPPN gar nicht zur Diskussion zugelassen worden.
Da fließt viel Geld und da gibt es auch viele personelle Verquickungen, also viele Menschen, die dann für die Pharmaindustrie auch Vorträge halten, eingeladen werden, Gutachten schreiben und.
Da gibt es immer noch Verquickungen und es ist einfach eine Schande, dass das nicht aufhört. Mhm. Und es muss zwar jetzt jeder, der vorträgt, muss seine Interessenserklärung abgeben, aber Ich glaube, es ist auch immer noch ein Problem in Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob das in den anderen Ländern noch so extrem ist. Deutschland muss inzwischen aufpassen, dass es da nicht irgendwie den Anschluss an den Rest der Welt verliert. Vor kurzem war im Deutschen Ärzteblatt so ein Leitlinienartikel, also so Behandlungsempfehlungen für ADHS. Und da waren alle Autoren, haben ihre Interessenkonflikte angegeben und alle Autoren hatten Verbindung zum Ritalin-Hersteller. Und natürlich wurde in diesem Artikel dann Ritalin empfohlen, sogar als Behandlung, bevor Psychotherapie stattfindet. Mhm. Also zuerst Behandlung von ADHS oder Ritalin gegeben werden. Und habe ich dem Ärzteblatt geschrieben und habe die gebeten, dass das auch gedruckt wird, mein Leserbrief. Und dann hat mich der Redakteur zurückgerufen und hat gesagt, nee, der wird nicht gedruckt, ich könne den ins Online-Forum stellen. Jetzt weiß ich halt, dass viel mehr Ärzte das lesen, was gedruckt ist, wenn sie da durchblättern, als Leute in das Online-Forum reinschauen. Aber der war knallhart, das macht er nicht. Mhm. Nun sagte dann, na, wenn wir solche Artikel nicht mehr veröffentlichen, dann können wir gar keine Artikel mehr veröffentlichen, weil wir finden Wir finden niemand, der zum Thema ADHS schreibt und nicht Verbindungen zum Ritalin-Hersteller hat. Der Schluss ist ja jedenfalls naheliegend, dass da Interessen überhaupt nicht getrennt sind. Mhm. Und zudem, und das Interessante war, das stimmte gar nicht. Es gibt nämlich schon Leute, die dagegen schreiben. Nur die druckt das Ärzteblatt nicht.
Sagt Martin Zinkler, der sich nicht nur in Heidenheim in seiner Klinik für Menschenrechte in der Psychiatrie einsetzt.
Es gibt 3 Kliniken in Deutschland, von denen man weiß, dass sie einigermaßen ohne Zwang auskommen. Wie viele Kliniken gibt es insgesamt, was glauben Sie?
400 etwa.
Also 3 von 400, also das ist weniger als 1%.
Ja. Obwohl genau das Vorgehen ist, was ja von der UN-Behindertenrechtskonvention und von den Sonderberichterstattern, das ist ja nicht der erste Sonderberichterstatter über die Gesundheit, der das fordert, auch der Sonderberichterstatter über Folter hat das gefordert, auch der Fachausschuss über die Rechte von Menschen mit Behinderungen hat ein Ende der Zwangsbehandlung gefordert. Und auch da, ich glaube, Deutschland muss aufpassen, dass es da nicht den Anschluss verliert.
Zwangsbehandlung ist ja ein Thema. Die Dauerbehandlung mit Neuroleptika oder mit Antidepressiva oder anderen psychiatrischen Drogen ist auch ein großes Problem. Jetzt gab es kürzlich eine Unterschriftensammlung der DGSP, Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie, die vom gemeinsamen Bundesausschuss fordert, dass Psychiater auch honoriert werden sollen dafür, wenn sie beim Absetzen von Psychopharmaka unterstützen. Das macht bisher kaum jemand.
Mhm. Naja, nur, dass die Psychiater dafür nicht honoriert würden, ist ja eine Ausrede. Also weil Psychiater bekommen da Gesprächsleistungen mit Patienten vergütet. Und jede Gesprächsleistung, Leistung noch dazu, wenn sie mit einer Veränderung bei der Medikation verbunden ist, wird er vergütet. Also jeder Psychiater, der einen Patienten sieht und die Medikation erhöht, bekommt diese Leistung vergütet. Und genauso wird er sie vergütet bekommen für jedes Mal, dass er den Patienten sieht und die Medikation reduziert. Mhm. Ich habe die natürlich unterschrieben, habe die auch in meiner Klinik ausgelegt, die Unterschriftenaktion. Und ich finde das total gut, weil das das Anliegen publik macht. Und auch da ist wieder ein Problem. Also traurigerweise gibt es nur eine Klinik, die offen sagt, wir unterstützen unsere Patienten beim Absetzen. Und das sind wir.
Also ich werde immer wieder gefragt hier in der Region, kennst du nicht einen Arzt, den du mir empfehlen kannst, wer mich begleitet? Die Leute sind darauf angewiesen, das freihändig zu machen.
Ja, so ist es. Und die melden sich dann auch bei uns und das tut mir immer wahnsinnig leid, weil das ist ja jetzt nicht eine Sache irgendwie reduzieren, die man in wenigen Wochen machen kann. Es gibt dann auch Leute, die melden sich und sagen, kann ich zu Ihnen stationär kommen, um zu reduzieren? Da sage ich immer, tut mir leid, das geht nicht, weil das eine ambulante Aufgabe ist und da braucht man viele, viele Monate, vielleicht auch Jahre. Darum können wir das nur Leuten anbieten, die halt irgendwie in der Nähe hier wohnen, aber die unterstützen wir dabei. Mhm. Und übrigens auch mit schönen Ergebnissen. Also das kann man gut machen. Und je mehr wir damit Erfahrung sammeln, desto mehr Vertrauen bekommen wir auch in das Vorgehen.
Warum finden wir sonst kaum jemanden? Die Leute, die es machen, machen es vielleicht unter der Hand. Das kann sein.
Bestimmt. Also es gibt bestimmt mehr, die das machen, aber die trauen sich es nicht zu sagen. Was auch wieder ein Problem ist, weil damit nämlich, was wir ja vorher gesagt haben, die Patienten gar nicht den Zugang haben zu den Gesundheitsleistungen, die sie brauchen.
Das heißt, Menschenrechtsverletzungen finden vielerorts statt in der Psychiatrie, hier in Deutschland, aber auch weltweit.
Ja, eindeutig, ja, aus meiner Sicht.
Also das Recht auf Gesundheit wird ja auch dann missachtet, wenn ein Absetzen nicht unterstützt wird.
Richtig.
Da wir leider nicht davon ausgehen können, von Psychiatern achtsam, gleichwürdig und respektvoll behandelt zu werden, ist es an uns, uns vor Übergriffen bestmöglich zu schützen.
Die Empfehlung, die wir immer geben, ist, schließt eine Patientenverfügung ab, sorgt vor. Was würden Sie als Psychiater dazu sagen?
Das ist genau der Weg. Und das Problem mit der Patientenverfügung ist, dass man ja nicht alle Eventualitäten vorhersehen kann. Darum würde ich wenn ich eine Patientenverfügung abgebe, ich habe auch eine, dann verbinde ich die aber mit einer Vorsorgevollmacht, sodass eine Person, der ich uneingeschränkt vertraue, dann in einer Situation, wo mein Wille nicht mehr erkennbar ist oder nicht mehr festgestellt werden kann, dass trotzdem eine Person, die mich sehr gut kennt, mit dem, was ich will, mit meinen Vorlieben, mit meinen Einstellungen, dass die meine Interessen vertritt. Weil es eben gesundheitliche Situationen sind, schwer in allen Details vorauszusehen, sondern eher so ungefähr vorauszusehen. Und das kann in der Patientenverfügung dann nicht alles erfasst werden. Mhm. Also ich würde in meine Patienten nicht Verfügung, würde ich nicht reinschreiben, dass ich nie ein Milligramm Neuroleptikum bekommen soll. Weil ich weiß, dass wenn ich ein Delir haben sollte, was so eine ganz spezielle Situation ist, dass ich dann vielleicht kurzfristig für 3-4 Tage vielleicht doch irgendwie Haldol brauche und in einem Zustand bin, wo meine Willenserklärungen nicht mehr erkennbar sind, jedenfalls so durcheinander gehen, dass es schwer ist, einen eindeutigen Willen auszumachen. Und dann muss man ja schauen. So ist ja die Konvention gemacht. Was sind die Einstellungen, die Präferenzen der Person? Und damit die auch bekannt werden und in so einer Situation zum Tragen kommen, würde ich eine Patientenverfügung immer mit einer Vorsorgevollmacht verbinden.
Da gibt es die PAD-Verfü, kennen Sie die?
Ja, die PAD-Verfü ist ja Empowerment. Weil das ist eine Aussage, hey, ihr habt mit der Psychiatrie zu tun. Und wenn ihr mitreden wollt, was mit euch passiert in psychischen Krisen, dann könnt ihr das am besten, indem ihr eine Patientenverfügung ausfüllt und ein paar Sachen reinschreibt, die ihr glaubt, dass die hilfreich sind, ein paar Sachen verbietet, wo ihr glaubt, dass die nicht für euch hilfreich sind.
Ja, die PAD-Verfü sagt ja, ich glaube nicht an psychiatrische Krankheiten und möchte mich deshalb weder diagnostizieren noch behandeln lassen.
Das kann man so auch sagen. Also wenn jemand das so will, dann sagt er, okay, die Psychiatrie ist es nicht für mich. Würde ich jetzt nicht ausfüllen, also für mich, weil ich mir eine sehr gute Situation vorstellen kann, wo ich die Psychiatrie brauche. Und weil ich ansonsten für so eine Situation keine Hilfe finden würde. Mhm. Das ist ja ein Problem, dass für bestimmte Konstellationen unsere Gesellschaft derzeit nur die Psychiatrie anbietet. Mhm. Also das müsste ja nicht so sein. Es könnte ja auch sein, dass Internisten gerne psychische Erkrankungen behandeln. Das war auch mal so, ist noch gar nicht so lange her, aber das ist völlig in Vergessenheit geraten. Die Internisten trauen sich nicht mehr zu und wie die Psychiater sagen, wir können es besser. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das stimmt.
In manchen Situationen würde es ja vielleicht helfen, jemanden zum Reden zu haben, vielleicht auch irgendwie Massage, Sauna und Ähnliches. Eine Bekannte von mir, die hier im ZFP Emmendingen war, der wurde von einem leitenden Arzt gesagt, wir sind ja hier doch kein Wellnesshotel, als sie Wünsche hatte, die auf das Wohlergehen der Patienten abgezielt haben.
Das ist natürlich irgendwie nicht hilfreich. Also ich bin ja dankbar, wenn ich von Patienten Vorschläge bekomme, was ihnen gut tut oder von den Angehörigen. Und da gibt es jetzt eigentlich keinen Vorschlag, den ich jetzt irgendwie als abwegig qualifizieren würde. Psychiatrische Diagnosen sind doch rein beschreibend, sie sagen doch gar nichts aus, ob da eine Krankheit vorliegt oder nicht oder was der Hintergrund ist. Und gerade wenn ich jetzt eine Patientin oder einen Patienten noch gar nicht kenne, dann weiß ich ja nichts über ihn von den Symptomen, die er hat. Und da bin ich doch dankbar für jeden Hinweis, wenn mir jemand sagt, okay, für mich ist jetzt eine Massage gut, ich bin im Krankenhaus, natürlich kriegt er eine Massage, weil warum soll ich dem das nicht glauben?
Ja. Haben Sie eigentlich viele Interessenten, die mal gucken, wie es in Ihrer Klinik läuft, nachdem das bekannt geworden ist, Ihre Einstellung?
Ja, ständig. Also das es vergeht kein Monat, wo wir nicht eine Besuchergruppe haben aus Deutschland, Österreich, Schweiz.
Also man kann hoffen, dass das Schule macht?
Ja. Wir machen ja noch eine zweite Veranstaltung am Kongress und da geht es um die offene Psychiatrie, um die offenen Türen. Mhm. Das ist ja auch so ein Modell, was wir vertreten. Also da gibt's immerhin 20 Kliniken in Deutschland, die sagen, wir arbeiten ohne geschlossene Station.
Ja. Hat man hier zumindest immer so den, wie nennt sich das, irgendwie geschützten Bereich, heißt das so
schön? Ja, das ist ja geschützt, ist ja nur die Umschreibung für geschlossen. Mhm. Das ist ja so, das ist so ein typischer Psychiatrie-Euphemismus. Also man, eigentlich müsste man ja sagen, Patienten werden am Bett festgebunden. Also die Psychiatrie sagt, sie werden fixiert. Oder man müsste sagen, Patienten werden im Zimmer eingesperrt. Aber die Psychiatrie sagt, die werden isoliert. Und früher gab es wenigstens noch die geschlossenen Stationen. Das war ehrlich, da wusste jeder, was ist, wenn er auf die geschlossene kommt. Heute sagt man, in den beschützten Bereich oder in die beschützte Station. Also das ist schon... Das ist einfach nicht in Ordnung.
Mhm. Also Schutz
wenn die
und
Tür
Hilfe,
ist, dann sollen wir doch geschlossen sagen.
Also Schutz heißt Einsperren und Hilfe heißt Folter.
Ja, also das Zweite haben Sie gesagt. Aber,
das, ja. Provokant, also ich meine, es gibt genug Leute, die sagen, okay, Zwangsbehandlung ist Folter und oftmals wird man ja zwangsbehandelt unter dem Vorwand der Hilfe.
Ja, natürlich. Es wird alles in der Psychiatrie passiert unter dem Vorwand der Hilfe. Und das Bittere ist, dass es, dass gerade die Hilfe am dringendsten brauchen, das größte Risiko haben, Opfer von Zwangsmaßnahmen zu werden.
Und dadurch noch mehr Schaden erleiden, als schon da ist, eventuell.
So ist es.
Ich schaue jetzt auf die Uhr. Gibt es noch Worte zum Abschluss?
Naja, wenn ich darf,
ja.
Doch noch einen Ausflug in die forensische Psychiatrie, weil ich so für das, weil ich finde, es macht das Thema so deutlich. Und ich finde, da wird auch so am deutlichsten, wie stark psychisch Kranke diskriminiert werden. Denn wenn jemand irgendeine Straftat begeht und das Gericht hält ihn für schuldig, dann bekommt er ja ein Strafmaß. Und wenn das eine Geldstrafe ist, hat sie eine bestimmte Höhe. Und wenn es eine Haftstrafe ist, hat sie eine bestimmte Länge. Begehen sie aber eine schwere Straftat und kommen in die Psychiatrie, dann ist ihre das Festhalten in der Psychiatrie ist nicht zeitlich begrenzt. Das kann sehr, sehr lange sein. Diesen Paragraphen 63 im Strafgesetzbuch, der ist seit vielen Jahren nicht durchgreifend verändert worden. Da gab es immer wieder so ein paar Reformen, aber das Prinzip, dass man in der Psychiatrie sehr, sehr lange, vielleicht sogar lebenslange eingesperrt werden kann für ein Delikt, wofür man im Gefängnis vielleicht 5 Jahre sitzen würde, das besteht weiterhin. Und das muss nicht so sein. Italien hat das nämlich gerade geändert. Und Italien hat sein Psychiatriegesetz so geändert, dass die Unterbringung in der forensischen Psychiatrie nicht mehr länger sein darf als das maximale Straftat für die Strafmaß, das für die Straftat gegeben werden könnte. Das heißt, wenn es für die Straftat maximal 8 Jahre gibt, dann muss er nach 8 Jahren auch aus der Psychiatrie entlassen werden. Und dann wäre die Psychiatrie nicht mehr diskriminierend, die forensische Psychiatrie. Und dass sich da Deutschland eine Situation leistet, die sich auch überhaupt nicht an das Thema ranwagt. Selbst nach Mollat ist es kein Thema geworden. Das zeigt, dass psychisch Kranke da weiterhin diskriminiert werden.
Ich sage ja lieber Menschen mit psychiatrischen Diagnosen, weil ob es jetzt wirklich Krankheiten sind, darüber lässt sich auch diskutieren.
So ist es.
Ich habe von einem anderen Fall gehört, wo dann ein Mörder nach 16 Monaten schon rauskam. Da gab es persönliche Verflechtungen zwischen der Familie des Täters und dem Leiter der forensischen Psychiatrie. Also auch andersrum kann es passieren. Das soll in Hessen wohl gewesen sein.
Ja, habe ich auch gehört.
Wenn wir jetzt schon bei der Forensik sind, also der Paragraph 63 regelt dann den Maßregelvollzug, die Unterbringung, und dem vorausgeht dann die Schuldunfähigkeit. Das ist, glaube ich, der Paragraph 20 im Strafgesetzbuch.
Genau.
Und auch dieses Konzept ist ja eigentlich fraglich. Also Thomas Sass hat sich da schon mal ganz deutlich gegen ausgesprochen, aber auch andere tun das.
Genau, das ist auch umstritten und Italien ist auch da schon einen Schritt weiter. Da wird das schon offen diskutiert. Darf man in Deutschland, nein, sagen darf man natürlich alles, aber es interessiert wirklich keinen in Deutschland, ob man nicht die absolute Unzurechnungsfähigkeit aufgeben könnte. Ich würde ja nicht bestreiten, dass es psychische Ausnahmesituationen gibt, in denen man weniger Herr seines Verstandes und seines Handelns ist. Aber dass das aufgehoben sein kann, finde ich, ist so mit der UN-Konvention nicht vereinbar. Oder mit, wenn man nicht diskriminieren möchte.
Aber auch da wird die Diskussion nur von sehr wenigen Menschen geführt bisher.
Ja, genau. Aber das ist in Italien eine offene Diskussion, ob man nicht die absolute Unzurechnungsfähigkeit, ob man die nicht streicht aus dem Strafgesetzbuch.
Also Schuldunfähigkeit abschaffen, Paragraph 63 abschaffen. Auf der anderen Seite auch forensische Psychiatrie ist ein gutes Geschäft.
Ja, also in Italien sind alle Psychiater, alle forensisch-psychiatrischen Kliniken sind geschlossen worden und es gibt schon noch weiterhin forensische Psychiatrie, aber mit dieser Begrenzung, man darf nicht länger untergebracht werden, als das Strafmaß wäre und in kleinen Einheiten in den Gemeinden und die Bewachung übernimmt die Polizei und die Behandlung übernehmen die gemeindepsychiatrischen Dienste vor Ort.
Sagt Dr. Martin Zinkler, der in Heidenheim eine psychiatrische Klinik bzw. die psychiatrischen Stationen einer Klinik leitet.
Sie diskutieren bestimmt auch mit anderen Psychiatern, die nicht Ihrer Meinung sind. Was hören Sie da so an Reaktionen?
Ja, das reicht von Unverständnis über Interesse und eigentlich auch viel Zustimmung. Viele Psychiater wollen eigentlich nicht irgendwie das große Wort führen, sondern wollen eigentlich in ihren Kliniken gute Arbeit machen und scheuen so ein bisschen die Öffentlichkeit. Ich finde das schade, weil ich ja finde, dass es ein Thema ist, womit sie die sich dem sich die Gesellschaft annehmen soll, weil es ein gesellschaftliches Thema ist, weil es um soziale Fragen geht und weil es man da auch politisch denken muss. Aber wenn ich mich halt als Psychiater zunächst mal als Arzt sehe, dann brauche ich keine Öffentlichkeit. Dann mache ich halt meine Arbeit jeden Tag, so gut ich kann. Aber ich finde, das greift halt für die Psychiatrie viel zu kurz.
Das waren Herbal Remedy mit dem Stück Come Away, ebenfalls von dem Album Bad Forks, das 2015 aufgenommen wurde. Und Herbal Remedy sind Malte am Banjo und der Gitarre, Simon am Kontrabass, Laura Violine und Gesang und Johannes Gitarre und Gesang. Und ja, die Band stammt hier aus der Freiburger Gegend oder aus dem Umland von Freiburg. Und diese Stücke, die von Herbal Remedy sind, sind auch GEMA-frei. Genauso wie die anderen Stücke in der Sendung, auch Früchte des Zorns zum Beispiel, sind nicht bei der GEMA gelistet. Ja, zum Ende der Sendung nochmal ein Hinweis. Das gesamte Gespräch mit Martin Zinkler findet ihr auf vielfalter.potspot.de in der Sendung vom 2. Oktober 2017. Und ja, ich möchte mich nochmal entschuldigen für die Beeinträchtigungen der Tonqualität, die durch die Bearbeitung verursacht wurden. Tut mir leid, ich könnte es besser, aber das kriegen wir heute leider nicht mehr hin. Ja, des Weiteren möchte ich auf den Bundesverband Psychiatrie Erfahrener hinweisen, in dem ich aktiv bin. Und da gibt es eine Beratung, also Erstkontakt und Beratung montags und donnerstags von 10 bis 13 Uhr unter der Telefonnummer 0234 6870 5552. Nochmal, Erstkontakt und Beratung des Bundesverbands Psychiatrie Erfahrener, telefonisch erreichbar montags und donnerstags 10 bis 13 Uhr unter 0234 6870 5552. Psychopharmaka-Beratung aus Betroffenensicht gibt es dienstags von 10 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr sowie Mittwoch 11 bis 14 Uhr unter der Telefonnummer 0234 640 5102. Nochmal unter 0234 640 5102 gibt es mittwochs von 11 bis 14 Uhr und dienstags 10 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr Psychopharmaka-Beratung aus Betroffenensicht. Auch Beratung zum Thema Verrücktheiten steuern. Psychopharmaka eigenverantwortlich, also selbstverantwortlicher Umgang mit Psychopharmaka. Wie gesagt, ich freue mich, wenn es Menschen gäbe, die an dieser Sendung mitwirken möchten. Kontaktiert mich am besten über E-Mail vielfalter@rdl.de. Natürlich freue ich mich auch über Texte, Beiträge und natürlich auch Unterstützung in anderer Hinsicht. Ja, was gibt es noch? Jörg Bergstedt von der Projektwerkstatt in Saßen hat eine Tonbildschau zum Thema Psychiatrie erstellt und würde sich freuen, mit dieser Tonbildschau eingeladen zu werden. Näheres findet ihr auf projektwerkstatt.de. Martin Zinkler hat bei den Protesten gegen den Weltpsychiaterkongress auch einen Redebeitrag gehalten. Das Manuskript könnt ihr unter anderem auch bei vielfalter.potspot.de nachlesen. Und wenn alles gut geht, wird am 1. Montag des Monats November, dem 6. November, wieder eine Live-Sendung hier stattfinden.